Wir machen weiter mit dem Leben des Propheten Elisa. Und wir stehen 2. Könige 2. Vor mir liegt ein Blatt, der Weg. Kennen Sie diese Zeitschrift? Entschuldigen Sie. Das ist der Mann von dem Kleister, der von dem Eingang und Rücken. Ist das wieder? Der Weg ist das Blatt der Evangelischen hier in Essen. Und das sollten Sie abonnieren. Ich habe am Ausgang einen Stapel, das haben Sie mir zugeschickt, von 3 Exemplaren Wege zum Werben. Jetzt müssen Sie mir helfen, dass ich die auch unterkriege. Nehmen Sie nachher bitte jeden Weg mit. Und wenn Sie ihn selber schon haben, dann geben Sie es Nachbar weiter und sagen Sie, das Blättchen müssen Sie sich bestellen, sind ausgezeichnet. Und die, die ein bisschen kriegerischer gesonnen sind, die bestellen sich nicht um Leben, das gebe ich aus. Aber das ist nur für reife Christen. Meine Freunde, wir stehen 2. Könige 2, Vers 7. Der Elisa wurde von dem großen Propheten Elia berufen. Der warf ihm einfach seinen Mantel über. Und dann ist er lange Zeit, dieser Elisa, mit dem wir es zu tun haben, mit dem großen Elia gewandert. Wir sprachen letztes Mal davon, er hat gehört und gesehen. Das ist so wichtig. Dass man hört das Wort Gottes, dass man offene Augen hat und sieht, was Gott tut. Und nun stehen wir, was sagt ich, Vers 7, Kapitel 2, Vers 7. Aber 50 Männer unter den Propheten, Kinder, gingen hin und traten gegenüber von Ferne. Aber die beiden, Elia und Elisa, standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich auf beide Seiten, dass sie beide trocken hindurchgingen. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir werde ein zwiefältig Teil von deinem Geiste. Er sprach, du hast etwas Großes gebeten. Doch so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so wird es ja sein. Wo nicht, so wird es nicht sein. Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Elisa aber saß und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Und er fasste seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke und hob auf den Mantel Elias, der dem entfallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans und nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser, da teilte sich auf beide Seiten und Elisa ging hindurch. Hier ist erzählt von den Abschiedsgesprächen, die die beiden großen Männer, der gewaltige Prophet Elia und sein Schüler Elisa, miteinander hatten. Abschied, so, das ist die Überschrift über den Abschied, Abschiedsgespräche. Da musste ich so einen Moment drüber nachdenken, über Abschiedsgespräche. So, wissen Sie, wenn man am Bahnhof steht, der Zug geht 11.22 Uhr, die Frau fährt in Ferien, der Mann bringt seinen Zug, noch 4 Minuten Zeit, Abschiedsgespräche. Was wird da geredet? Komm auch gut über, schreib auch mal. Hast du auch einen Eckplatz? Hast du die Butterbrote? Ich meine, es ist, glaube ich, niemals Dösigeres gesprochen worden als bei Abschiedsgesprächen. Nicht Dämlicheres. Es ist herrlich, die Abschiedsgespräche dieser beiden Männer hier zu verborgen. Das ist wie ich, also ich gebe zu, es gibt vielleicht auch gute Abschiedsgespräche, namentlich in der Literatur besser als in der Wirklichkeit, nicht wahr? Aber also hier wundervolle Abschiedsgespräche. Wir möchten sie also betrachten. Das heißt, zuerst einmal sind die beiden sehr schweigsam. Da habe ich gedacht, nee, der Überschrift Abschiedsgespräch ist doch gar nicht günstig. Gingen die beiden miteinander, keiner sagt ein Wort. Und dann kommt San Jordan, das ist ein Fluss, ich war noch nicht da, aber ich denke mir, sagen wir mal, wie die Ruhr bei Niederwenigern so etwa. Kennen Sie die Ruhr bei Niederwenigern? Ich hoffe, kennen Sie Ihre Heimat? Also, da ist kein Weg hindurch und keine Brücke und keine Fähre. Und dann nimmt der Elia seinen Mantel, rollt ihn zusammen, dass er wie stark wird und haut ins Wasser, so wird erzählt, und dann teilt sich das Wasser und sie gehen hindurch. Das ist merkwürdig, dass bei dieser ganzen Geschichte kein Wort gesprochen wird. Schweigend geschieht das. Das sind Abschiedsgespräche, die mir gar nicht gesagt wurden. Schweigend geschieht das. Da hätte ich gebrüllt, wenn ich mit einem an der Ruhr ginge und der rollt langsam haut da rein und die Ruhr geht auseinander. Bei der kann ich noch eher vorstellen, bei der Ruhr, da ist so viel Dreck drin, die ist beinahe Schlamm, die kann man zum Schneen bringen. Aber der Jordan war richtiges Wasser, nicht? Und das geht auseinander. Der hat dich geschrien, der hat dich gefragt, wie geht das zu? Wie machst du das? Was ist da dahinter? Nicht? Kein Wort. Nun müssen wir einen Augenblick stehen bleiben. Sind wir hier nicht, wie man zu sagen pflegt, bei den Legenden? Um jeden berühmten Mann spinnen sich Legenden, nicht wahr? Man braucht noch nicht mal sehr berühmt zu sein. Dann spinnen sich um einen Legenden. Was um mich, kleines Würstchen, sich schon Legenden gesponnen haben. Es geht auch keine Kuh aus. Als ich mein 75. Verhör gehabt habe bei der Stapo, werde mir ein Blumenstrauß hingegangen mit dem Zylinderhut. Von allen Seiten erfahre ich, das ist nie wahr. Das sind Legenden. Und so sagt natürlich ein Theologe, da haben wir hier die Welt der Legenden. Und dann sagt er uns, ihr müsst verstehen, um jeden großen Religionsstift, ob es Elia ist oder um Buddha oder um Konfuzius, haben sich solche Legenden gesponnen. Und dann sagt er uns, das ist auch gar nicht wichtig, ob das eine Legende ist. Hauptsache ist, du hörst, was hier drin steht, nämlich, dass Gott Bahn machen kann, wenn du in Schwierigkeiten bist. So etwa wird ihm das heute überall erzählt. Dann würde ich sagen, hören Sie, wenn es Legende ist und ist gar nicht wahr, dann würde ich sagen, also Gott kann nicht Bahn machen. Dann würde das bedeuten, Gott kann also in Wasser keine Wege machen. Nun, es kann natürlich auch, dass du hörst das. Lieben Freunde, wir stehen hier vor der Frage, vor einer ganz wichtigen Frage, ob wir glauben, dass Gott solche Dinge tut. Dann sagt man mir, das ist aber doch ein Späßchen. Der konnte ja auch mit dem Floß rüberfahren, nicht? Hier einfach mit dem Mantel checkt, nicht wahr? Da drüber, nur weil der Umweg über die nächste Brücke scheut. Nein. Gerade dieses Wunder hier, gerade dieses Wunder hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Bitte schauen Sie mal in die Bibel rein, da heißt in Vers 6, dass der Elia zum Elisa sagt, der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Elia hat den Auftrag, hier auf das andere Ufer des Jordans zu gehen. Doch Herr hat ihm den Platz angewiesen, wo er hingehen soll, wo die folgenden Wagen und Ross von ihm her erwarten. Und wenn der Herr sagt, geh darüber in Jordan, dann macht dieser selbe Herr, der es befiehlt, auch Weg im Jordan. Mein Herr gibt keine idiotischen Befehle. Hitler hat idiotische Befehle gegeben, nicht? Und die Generäle haben die idiotischen Befehle weitergegeben. Oh, ein deutscher Soldat steht, dann bleibt er stehen, nicht? Und geht nicht mehr weg. Und so kam es zu Stalingrad und solchen ähnlichen Narrheiten. Jeder Chef gibt idiotische Befehle. Es sind eine Reihe Leute hier, die haben welche unter sich, die sind Chefs. Lass mich von mir ruhig sagen, die haben auch mal idiotische Befehle gegeben. Ja. Aber mein Herr gibt keine idiotischen Befehle. Und wenn er einem Elia sagt, du sollst da auf die andere Seite des Jordan gehen, dann geht der Elia und weiß, dann macht dieser Herr im Jordan Weg. Diese beiden Stellen müssen sie unbedingt zusammenhaken. Er hat mich dahin gesandt und er schlug ins Wasser und ging hindurch. Es gibt ein Lied von Zinzendorf, ich habe es heute vergeblich gesucht. Mein Gedächtnis ist allmählich völlig brüchig. Aber die beiden entscheidenden Zeilen dieses Liedes habe ich doch, und meine Frau hat es gerichtet, wir haben es gelernt. Die beiden entscheidenden Zeilen dieses Liedes habe ich zusammengekriegt. Die heißen so. Denn seine Befehle sind lauter Versprechen, durch alle verhauenen Bahnen zu brechen. Das heißt, wenn eine Bahn völlig versperrt ist und der Herr sagt, geh da, dann heißt das nicht nur geh, sondern ich mache dir Platz, dass du gehen kannst. Denn seine Befehle sind lauter Versprechen, durch alle verhauenen Bahnen zu brechen. Wenn der Herr dem Elia sagt, geh von Jordan, dann weiß der Elia im Glauben, da gibt es einen Weg in Jordan. Dann gibt es da nichts. Wenn der Herr dem Knaben David befiehlt, einen Goliath totzuschlagen, dann kann der David sagen, ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Ich weiß, dass du unterliegen bist. Wenn er auf eigene Kappe kommt, dann kann er das nie sagen. Aber wenn der Herr den David schickt, dann kann er das. Doch Herr sagt zum Volk Israel, da standen sie am Roten Meer, bei Pi-Hahiroth. Hinter ihnen jagen die Ägypter heran. Das Volk verliert den Kopf, Panik. Mose schreit zum Herrn, da sagt er, was schreist du denn? Ich habe euch doch diesen Weg geführt. Hier ist ja nicht mehr zu schreien. Ja, was denn, sagt der Mose? Sagt ihnen, dass sie ziehen. Wenn ich Mose gewesen wäre, aber Herr, wohin? Die Pi-Hahiroth ist ein Ort, wo rechts die Felsen sind. Dahinter kommen die Ägypter und vorhin ist das Rote Meer. Sagt ihnen, dass sie ziehen. Ich meine, so Befehle konnte Hitler geben, und dann waren sie eben idiotisch, verstehen Sie? Dann waren sie eben idiotisch. Meine gibt keine idiotischen Befehle. Was schreist du zu mir? Sag ihnen, dass sie ziehen. Sagte Mose, los, wir marschieren ab. Und dann ziehen sie, reck die Hand, reck deinen Stab übers Meer, reck den Stab übers Meer. Da weicht das Meer aus, und dann ziehen sie durch. Und meine Freunde, das ist eine entscheidende Frage, ob Kinder Gottes damit rechnen dürfen, dass die Befehle ihres Herrn zugleich Versprechen sind, ich mach dir wahr. Denn seine Befehle sind lauter Versprechen, durch alle verhauenen Bahnen zu brechen. Meine Freunde, damit sind wir nämlich eigentlich an der Frage der Heiligung der ganzen Gebote Gottes. Sehen Sie, wie man die Gebote Gottes gesetzlich sind, ohne Glauben, sind sie uns alle unmöglich. Wenn der Herr sagt, liebe eure Feinde, seid ihr krank. Wenn meine Dumm kommt, dann trete ich nach ihnen auf. Nicht so. Tun sie auch. Wie sollte ich jemanden lieben können, den ich hasse? Und Feind sein, den ich hasse. Wenn der Herr sagt, von nicht lügen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, nicht lügen, so sagt er, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wenn ich einem schon einen Tag sage, ich bin glücklich, ihn zu sehen, nicht? Und man denkt heimlich, nicht? Wenn du doch wärst oder Pfeffer bist. Wie soll ich ohne lügen? Verstehen Sie, ist ja alles unmöglich. Ist ja alles unmöglich. Das Gebot vom reinen Herzen. Das ist Ehre. Du sollst nicht Gott über alle Dinge fürchten, Liebe und Vertrauen. Alle Gebote Gottes sind, wenn meine Natur sie so kriegt, völlig unmöglich. Das heißt, darum hat Gott, als sie Israel gab, zunächst hat Israel lauter Pleiten erlebt. Aber Gott lässt ja seine Gebote nicht fallen. Die gelten dann. Und das ist die Frage, ob wir Glauben gelernt haben an den Sohn Gottes, der uns am Kreuz erkauft hat. Und nun die Gebote Gottes neu hören. So wie hier. Du geh an Jordan. Gut, dann macht er mich. Ich kann zwar nicht darüber, aber wenn er will, dass er an Jordan geht und über den Jordan, dann wird er auch mich machen. Das ist Geheimnis der Heiligung. Wenn der Herr sagt, lieb deine Feinde, sage ich, Herr, wenn du das sagst, dann wird es ja wohl klappen, nicht? Denn deine Befehle sind Versprechen. Und nun darf ich meinen Feind ansehen als einen, den ich liebe. Darf nicht klappen, nicht? Verstehen Sie? Das Geheimnis der Heiligung unseres Lebens ist, ob ich eine gesetzliche Heiligung, ich weiß, will ich mich mein Leben nicht ausnehmen, oder? Ja? Das ob ich eine gesetzliche Heiligung versuche, wo meine schwache Natur die Gebote Gottes hört, die sind alle viel zu schwer. Oder ob ich die Gebote Gottes so ansehe, das ist ein Befehl für meinen Weg. Ein Befehl für meinen Weg. Ja, wenn du sagst, man soll durchs Rote Meer ziehen, dann ziehen wir durchs Rote Meer. Dann können wir das auch. Wenn du sagst, man soll durch den Jordan gehen, dann gehen wir durch den Jordan. Und wenn du sagst, ich soll dein Willen tun, dann will ich dir zutrauen, Herr, dass du alles in mir wirst. Heiligung kann nur aus Glauben heraus geschehen, dass ich dem Herrn ja gehöre, weil ich erkauft bin mit seinem Blut und dass er das befiehlt. Als die Ägypter auf eigene Kappe durchs Rote Meer ziehen wollten, sind sie ersoffen bei der Geschichte, nicht? Wer hier mit unbekehrtem Herzen die Gebote Gottes tun will, der bricht Genick bei der Geschichte nach kurzer Zeit. Das geht einfach. Aber wenn ich aufgeschaut habe zum Kreuzig Jesu, weiß er, hat mich erkannt. Und ich darf in seinem Blut stehen, was alles Versagen wegwäscht und was die Sünde wegnimmt. Als sein Eigentum höre ich seine Befehle, da darf ich den Weg seiner Gebote fröhlich laufen. Den Weg seiner Gebote fröhlich laufen. Ihr lieben Christen, euer ewiges Bankrottleben ist nicht der Wille Gottes. Ist nicht der Wille Gottes, ernsthaft nicht. Wo ich hinsehe, da sehen wir bei, also bei Ihnen und bei mir, pleiten, ist nicht der Wille Gottes, ernsthaft nicht. Wir dürfen Heiligung im Glauben versuchen. Weil er es befiehlt. Ach, es ist im Grunde alles so einfach. Ich weiß nicht, habe ich mich deutlich ausgedrückt, kapiert man das? Sehen Sie, ich sprach schon neulich mal von dem Analphabeten Neuen Testament, nicht? Erinnern Sie sich? Inzwischen habe ich es wirklich aufgetrieben. Ich habe 50 Stück, Sie können es ernst kaufen, klein oder große. Das ist das Analphabeten-Testament, da steht das drin. Sehen Sie, da reden Sie mit einem Menschen, der die Bibel nicht liest, dem schenken Sie so eins. Da sagen Sie, erst hier schwach, so bist du von Natur, nicht? Und da hörst du die Gebote Gottes, das kannst du aber gar nicht ändern, du bleibst schwarz und dreckig, so wie es hier ist. Können Sie sehen, nicht? So. Und nun gibt es ein großes Heilmittel deines Lebens. Das ist das Blut Jesu Christi. Jetzt ist es rot, nicht? Das muss erst hin, sonst wird nichts anders. Alle dein guter Wille, deine Vorsätze haben alle keinen Sinn. Du musst es fast für dein Leben, das Jesus mit seinem Blut gekauft hat. Es quillt für mich das teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden, wo denn Jesus da für mich. Ich bin erkauft. Sehen Sie, dies Rot, nicht? Wenn du das für dich annimmst, dann darfst du dich im Glauben ansehen als völlig gerecht, schneeweiß. Im Blute Jesu bin ich völlig schneeweiß gewaschen und gerechtfertigt. Das kann jeder kapieren, nicht? Dieses Testament hat zuerst der bekannte Evangelist Baedeker, ein reicher Engländer, gebraucht, als er quer durch Sibirien in sibirischen Gefängnissen evangelisierte. Er durfte nur einmal sprechen. Es waren meist Analphabeten, die konnten nicht lesen. Hat also tausend dieses Testament verteilt, nicht? Das konnten sie verstehen. Und verstehen Sie, das ist nicht nur Rechtfertigung, dass ich im Glauben an Jesu Blut gereinigt und gewaschen bin, sondern wird mein Leben auch neu, wenn ich das mit dem Blut kapiert habe. Nun darf ich auf das Weiß los, verstehen Sie? Weil der Herr es befohlen hat. Krummacher sagt mal in einer Predigt, wenn der Herr befiehlt zu Moses, sag ihm, dass sie ziehen und dann zieht er und dann macht der Herr Bahn im Meer. Ja, wenn es so steht, dann Gebote her, da kann ich sie alle erfüllen. So sagt er in der Predigt. Und wenn es der Satz wäre, darum sollen wir vollkommen sein, weil euer Vater nun vollkommen ist. Versteht ihr, im Glauben können wir mehr ausrichten als wir tun. Hier auf das Weiß. Es kommt noch ein viertes Blatt, das ist Gold. Sehen Sie, ich setze wenn das an mir geschehen ist, meinen Fuß auf den Straße, die zum ewigen Leben führt, zu den goldenen Gassen, hat mein Leben eine ewige Hoffnung. Und darum ist im Analphabetentestament das letzte Gold, was von der großen Hoffnung auf das neue Jerusalem mit den goldenen Gassen zielt. Ist das nicht kunstig? Ich habe gesagt, das sind so viele Leute in meiner Bibel, die wollen das haben. Also, wie ist das? Haben wir es da hinten liegen? Größere und kleinere. Also am Ausgang können Sie das bei Atzim kaufen. Das ist nämlich so schön, das muss man in der Tasche haben, für Evangelisation. Der Pastor Götze sagte mir, er geht zu Leuten hin und sagt, sehen Sie, hier ist schwarz. So sind wir von Natur. Ein schwarzes Herz. Ja, durch diese Blutwärme rein, hier sind wir weiß. In seinem Blute soll dich rein geheiligt und gewaschen. Nun fragt er, sagen Sie, sind die schwarz oder weiß? Weiß? Nee, das bin ich nicht. Na, das ist zu schwarz. Nein, so schlecht bin ich auch wieder nicht. Ich sage, ich bin vielleicht bei Rot, sagen die Leute, aber das gibt's nicht. Das ist nur ein Mittel, um schwarz oder von schwarz zu weiß zu kommen. Ja, dann weiß ich nicht, wo ich bin, sind sie furchtbar. Dann macht er ihn klar, wie furchtbar, dass man weiß, wo man steht, nicht? Gut, das ist eine großartige Sache. Ich bin froh, dass ich nach unsagbaren Mühen so ein Analphabetentestament wieder an Land gezogen habe. Es gehört jetzt hierher, es passt mir gerade gut in Kram. Verstehen Sie? Es erschreckt die Leute zuerst dieses Weiß. Verstehen Sie? In dem Augenblick, wo ich glaube, dass Jesus meine Sünden weggetan hat und in seinem Blute versöhnt ist, bin ich vor Gott gerecht, so heißt es im Heidelberger Katechismus, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch getan. Aber dann muss natürlich mein ganzer Lebensstil auf dieses Weiß, auf diese Rechtfertigung zugerichtet werden. Und das scheint uns oft so schwer. Und da sagt mir dieses Wort über den Elisa, Heiligung geschieht im Glauben. Der Herr befiehlt, sieht dein Feind, ja Herr, wenn du es befiehlst, dann muss es ja möglich werden. Der Herr befiehlt, sollst mich über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Herr, ich habe zwar andere Ambitionen gehabt, aber wenn du es befiehlst, dann los. Nicht? So, Heiligung aus Glauben. Ich weiß nicht, ob ich mich von deutlich ausgedrückt habe, ich hoffe es ein bisschen. Wenn ich es nicht deutlich ausdrücke, dann nehmen Sie es auch als Alterserscheinung. Es knistert im ganzen Gebäude. Ja. Jetzt kommt das Zweite. Elisa bekommt eine wundervolle Chance. Sie verstehen den Ausdruck, man bekommt eine Chance. Man bekommt eine Chance. Als ich Jugendpfarrer wurde, da bekam ich eine Chance, was ich aus diesem verrotteten Laden hier machen wollte. Das war, oder könnte. Elisa bekommt eine Chance. Der Elia sagt zu ihm, Vers 9, bitte, was ich dir tun soll, ich von dir genommen werde. Ich möchte, fragte mich auch mal so einer, was kann ich für dich tun? Und ich war nach dieser Machtprobe mit dem Mantel und dem Durchzug durch den Fluss, da konnte man ja denken, der hat was zu geben. Sehen Sie, wie ich es Deutsch sprach, was kann ich für Sie tun? Sag ich, Mensch, komm, ich gebe dir einen großen Nick. Aber wenn so ein Elia, der eben durch den Fluss gewandert ist, sagt, was kann ich nun für dich tun? Das ist eine großartige Chance. Er hat einen Wunsch frei. So, was würden Sie wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei haben? Das möchte man wissen. Da entpuppt sich das ganze Herz, ja? Was würden Sie wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei haben? Es gibt ein schönes Märchen, das ist so echt, ich weiß nicht, ob Sie es in meinem, bei uns stand im Lesebuch so schöne Geschichten, wie ein Mann durch den Wald reist und er erscheint ihm eine Fee, schöne Lilo-Fee, und kurz und gut, als sie sagt, du darfst dir drei Dinge wünschen. Drei Dinge, geh vorsichtig mit um, und er ist ganz glücklich und reitet nach Hause, den Kopf voll, was er sich nur wünschen will, nicht? Und weil seine Gedanken so abwesend sind, macht sein Pferd, auf dem er reitet, einige dumme Sprünge. Da haben die Pferde an sich. Die Pferde wollen die Aufmerksamkeit des Reiters. Und da wird er ärgerlich und als das Pferd ein paar Mal nun so scheut und ausbricht, da kriegt er einen Wutanfall und haut dem Pferd auf den Kopf und sagt, ich möchte mir das Totschen wäre. Da fällt das Pferd so tot. Und da geht ihm auf, dass er den ersten Wunsch verpasst hat. Na, damit der Sattel wenigstens gerettet wird, nicht wahr, schnallt er den Sattel ab, nimmt noch den Bugel und in der Hitze des Sommertages marschiert er nach Hause. Und dann malt er sich aus, dass noch 8 Kilometer sind und die Frau sitzt gemütlich zu Hause. Natürlich, die alle sind gemütlich zu Hause und trinken Kaffee, nicht wahr? Und ich kann mich mit dem Sattel abschleppen. Und dann kriegt er wieder einen Wutanfall, nicht wahr? Ich möchte, die säß auf dem Sattel und könnte nicht runter. Batsch, ist der Sattel weg. Und die Frau sitzt offenbar auf dem Sattel, nicht wahr? Als nach Hause kommt, ist es so. Da war der zweite Wunsch weg. Der dritte war dann schnell getan, nicht wahr? Er musste wünschen, dass seine Frau von dem Sattel wieder runterkommt. Ich konnte nicht weg. Da waren seine Wünsche los. So Märchen haben es ja in sich, nicht? So ist es. Was machen wir mit Wünschen? Der Elisa hat einen Wunsch frei. Und es ist schon eine große Sache, wie er hier sein Herz entlang. Ich möchte, dass Doppelte von Heiligen Geist, wollen wir es eben wörtlich lesen, dass mir werde ein zwiefältig Teil von deinem Geiste. Jetzt, meine Freunde, dies ist ein Satz, an dem die Ausleger sie krank gedacht haben. Ich möchte ein zwiefältig Teil von einem Geiste. Wenn Sie in Ihrer Bibel mal nachsehen, da steht ganz bestimmt als Parallelstelle drunter, 5. Mose, steht es hier, 21, Vers 17, soll ich sagen, also brauchen wir einen, ich will Ihnen erzählen, was da steht. Da steht, wenn du also mehrere Kinder hast und stirbst, dann soll der älteste Sohn doppelten Teil kriegen. Der älteste Sohn doppelten Teil. Erste Geburt wurde in Israel nach Befehl Gottes sehr geehrt. Der älteste Sohn soll doppelten Teil kriegen. Es ist typisch, dass man das hier als Parallelstelle ansieht. Denn so legen es die meisten Ausleger aus. Natürlich hat der Elisa nicht doppeltes Teil von dem Heiligen Geist gefordert, den der Elia hatte. Das wäre unverschämt positiv. Sondern er hat gesagt, dieser Geist Elias, dieses Großmannes, verteilt sich auf all die Prophetenschüler und da bin ich doppelt dran. Weil ich der erstgeborene Sohn bin, der älteste ist sein Lieblingsschüler. Es ist schrecklich, wenn ich dann so eine Reihe Ausleger mir aus meinem Bücherschrank nehme. Ich habe einen großen Schrank über Bibelauslegung und immer steht da natürlich ist gemeint, dass der Geist Elias sich verteilt nun auf viele kleine Prophetenschüler und der Elisa bietet, dass er wenigstens einen doppelten Anteil hat. Und wenn ich die Bibel lese, muss ich sagen, das steht da nicht. Der Elisa hat sich tatsächlich gebeten, ich möchte doppelt so vollmächtig sein wie du, Elisa. Ich wünsche mir wirklich einen doppelten Anteil des Heiligen Geistes, der in dir ist. Ist das nicht eine unverschämt große Bitte? Das fand der Elia auch und darum sagte, du hast Achtes gebeten. Du bist nicht bescheiden. Du bist großartig. Aber er verweist es ihm. Und meine Freunde, ich bin überzeugt, dass der Elisa Weg des Gebetes. Du bist voller Heiligen Geistes. Ich wünsche, doppelt so viel Heiligen Geist zu haben. Das ist was Großes. Ja, sagt der Elisa, denkt der Elisa, das ist was Großes. Aber wenn schon, denkt schon, nur Lumpen sind bescheiden. Das gilt fürs Geistliche. Das gilt fürs geistliche Leben. Keiner von uns wird auf den Trichter gekommen, so zu bitten. Oh, lass mich ein bisschen dir ähnlich werden. Nein, 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 sagt er, nie ein bisschen ähnlich. Doppelanteil vom Heiligen Geist. Und ich sage, Elia verweist ihm das nicht. Wir sollten in geistlichen Dingen getrost mehr erwarten, mehr erbitten, mehr anfordern, als wir haben. Ich finde es herrlich, dass der Elisa gleich so aufs Ganze geht. Als meine Kinder klein waren, haben sie aus dem Alten, und da brachte ihnen einer Pralin oder irgendwas mit. Da ging die drüber her und riss jeder sich das an, sich so viel erkriegen konnte. Dann habe ich gesagt, Kinder müssen so schön bescheiden sein. Nicht? Und die Mama kam und sagte, ich nehme das mal alles an mich, und da kriegt man so alle 8 Tage ein bisschen was von. Nicht? Im Geistlichen sollten wir es machen wie die Kinder, so nicht wie die Kinder. Das Reich Gottes mit Gewalt anzureißen. Warum sollten wir nicht Fülle des Heiligen Geistes haben? Ist denn dieser 0815 Normalchrist, wie er heute durch die Gegend trab, wirklich das Höchste, was Gott will? Kennen Sie die schöne Geschichte von Spörtchen, dass zu Spörtchen, dem großen Erlebnisprediger, einer kommt und sagt, bei Ihnen bekehren sich Leute, der sagt Spörtchen, ja, bei Ihnen nicht, nein, bei mir nicht. Ja, erwarten Sie, dass in jeder Predigt sich jemand bekehrt? Natürlich, sagt der Pfarrer, das erwarte ich natürlich nicht, das kann man nicht erwarten. Da sagt Spörtchen, das ist Ihr Fehler, darum geschieht es. Warum erwarten Sie nicht was, jedes Mal, wenn Sie Gottes Wort sagen, dass Herzen bewegt werden? Und Menschen sich bekehren. Da ging dem Mann auf, wie anspruchslos, wie harmlos wir sind. Nicht? Ich habe in letzter Zeit einige große Pleiten erlebt in meiner Seelsorge, nicht? Dass ich sehr mutlos war. Fälle, um die ich mich bemüht habe, am Schluss war alles Schnur, was vorher war. Da habe ich gedacht, lass saugen, das wird uns nicht lohnen. Und dann guckt man an so eine Stelle. Ich erbitte mir das doppelte Maß des Heiligen Geistes. Und das darf er sie erbitten. Und der Elia sagt zu ihm, wenn du mich hier in den Himmel fahren siehst, dann kriegst du es. Hat es gekriegt? Nun werden Kenner der Bibel sagen, wieso hat er es gekriegt? Der Elisa ist doch ein sehr viel kleinerer Mann als der Elia. Also der Elisa ist in seinem ganzen Wesen mehr dem Evangelium gemäß als der Elia. Der Elia ist ein gewaltiger Zeuge des Zornes Gottes, der Heiligkeit Gottes. Aber dass der Herr heilt und neu macht und die gefallene Welt repariert, hat der Elisa gesagt. Und hier sehe ich das doppelte Maß des Geistes, des Erwirklichen. Aber ich möchte stundenlang dabei stehen bleiben, verstehen Sie, dass wir nicht so furchtbar bescheiden sein sollten. Also in 2. Könige 13, ein paar Kapitel später, das brauche ich nicht aufzuschreiben, wird eine Geschichte erzählt von dem Elisa. Da kommt er zu, da ist der Elisa im Sterben und da besucht ihn nochmal der König Joas von Israel und klagt ihm sein Herzeleid, dass die Syrer, dieses heidnische Volk, ihm so viel Not machen. Und da sagte Elisa, der Sterbende, nimm das Bündel Pfeile, was da liegt. Und dann nimmt der König dieses Bündel Pfeile und da sagte Elisa, schlag damit auf den Boden. Und das schlägt er dreimal. Und da wird der Elisa zornig und sagt, warum hörst du denn schon auf? Jeder Schlag bedeutet einen Sieg. Hätte 10-mal geschlagen oder 5-mal, hätte die Syrer richtig aufgerieben. Er macht dem König deutlich, siehst du, du hörst immer dann auf, wenn es losgehen sollte. Du bist immer so klein in deinem Glauben, in deiner Erwartung, in deinen Gebeten, bist du so klein. Wir haben doch einen wunderbaren Gott, der in Jesus sich wunderbar offenbart hat, der von Toten auferstanden ist, der Sünde weggetragen hat der ganzen Welt am Kreuz. Sollte man von diesem Heiland nicht ganz große Dinge erwarten? Nicht ganz große Dinge erwarten? Warum warten wir so wenig? Warum sind wir so bescheidene Leute? Nicht? So kümmern sich kleine Leute. Nach dem Kriege, da gab es evangelische Heringe. Können Sie sich noch erinnern, die Eltern unter uns? da hat Ausland uns, also weil wir verhungern waren, Heringe geschickt. Und die wurden dann vom Hillesberg verteilt, das war eine sehr ärgerliche Sache, nicht? Da sind Leute aus der Kirche ausgetreten, weil sie keine Heringe mehr kriegten und so weiter. Ja, ernsthaft. Nicht? Ich kenne einen alten Herrn, der mir heute noch, wenn ich ihn treffe, jedes Mal erzählt, dass er keine Heringe gekriegt hätte, nicht? Und dabei hatte er es wesentlich nötig. Und da ist also passiert, dass eine Mutter von vielen Kindern dabei hinging, ganz bescheiden mit so einem Kochgeschirr tätig, nicht? Und da hat die Schwester gesagt, aber liebe Frau, wie kommen Sie denn, da kann ich ja höchstens einen evangelischen Hering reintun, nicht wahr? Sie müssten jetzt doch eine anständige Schüssel mitbringen für Ihre Dutzend Kinder hier, was reinfüllen könnte. Verstehen Sie, und es kommt mir oft so vor, dass wir unserem Heiland gegenüber auch mit dem Kochgeschirrdeckel ankommen, wo wir mit Fässern kommen dürfen. Wo wir, verstehen Sie, mit Fässern kommen dürfen. Elisa ist herrlich. Das doppelte Maß von deinem Geiste. Also man spürt förmlich, dass es den Elia ein klein bisschen schockiert hat. Und dass er sagt, also so einen kleinen Knacks an der Geschichte, na. Du brauchst nicht über deinen Lehrer emporzusteigen, nicht? Du hast hartes Gebeten. So steht es wie im Hebräischen. Hartes. Es kam dem Elia ein bisschen hart vor, die ganze Geschichte. Aber dann muss er doch sagen, wenn du siehst, wie ich von dir genommen werde, dann soll es sein. Es entsteht hier noch die Frage, merkwürdig, dass doch Elia sagt, ich will dir einen Wunsch erfüllen. Und bei einem Menschen, der Elisa den Wunsch um Heiligen Geist anbringt. Hat denn ein Prophet den Heiligen Geist zu vergeben? Nicht? Also der Prophet den zu vergeben? Menschen können mir allerhand Gutes geben, nicht? Und allerhand Liebes erweisen. Aber den Heiligen Geist kann ich doch wirklich nur an einer einzigen Stelle kriegen. Nämlich bei dem Herrn selber. Ich bin überzeugt, dass Bruder Althaus mir jede mögliche Bitte erfüllen würde, aber wenn ich sage, gehen Sie mal Heiligen Geist, oder? Nicht zuständig. Nicht zuständig. Wie ist das möglich, dass der Elisa den Heiligen Geist anfordert bei Elia. Sehen Sie, ich verstehe es nicht ganz. Was verstehe ich von der Vollmacht von Propheten? Ich verstehe was von, bloß von der kleinen Vollmacht eines Pastörchens, nicht wahr? Verstehen Sie, hier sind Rätsel für mich. Aber das ist mir klar, dass doch Elia die Sache sofort an Herrn weitergegeben hat. Denn er sagt, wenn du mich siehst, gen Himmel fahren, wenn du siehst, dass ich von dir genommen werde, dann soll das sein. Da hat er doch mit dem Herrn eine Abmachung gewissermaßen getroffen, verstehen Sie? Er hat die Bestellung gleich an die richtige Stelle weitergegeben. An den Herrn selber. Und jedenfalls ist sie erfüllt worden. Nun sehen Sie, das sind Abschiedsgespräche. Zwei Männer auf dem Wege zum Abschied nehmen. Und da sprechen sie miteinander vom Empfang des Heiligen Geistes. Ach, was muss in diesen Männern für ein Wissen gewesen sein, was der Heilige Geist im Herzen des Christen bedeutet. Wie dieser Heilige Geist die Augen öffnet, dass man seinen Herrn erkennt, seine Erlösung erkennt, seine eigene Verlorenheit erkennt. Dass dieser Heilige Geist wirklich einen mächtigen Glauben wirkt, dass man wiedergeboren wird, wissen Sie, dass man zugreifen lernt in der Gerechtigkeit des Herrn, die er uns gibt, und in der Heiligung. Die haben gewusst, was der Geist Gottes bedeutet. Man hält so viele Pfingstpredigten, die schließen damit, bitten sie auch recht um den Heiligen Geist. Es ist mir aufgegangen, dass das ein ziemlicher Unsinn ist. Der ist da. Der ist da. Der ist am Pfingsten ausgegossen. Der ist am Pfingsten ausgegossen. Und es geht nicht darum, ob sie um ihn bitten, sondern dass sie ihn öffnen und dass sie ihm Gewalt geben. In dem Maß, als der Heilige Geist uns einnimmt, in dem Maß wird er stärker und mächtiger und reicher in uns. Zwei Männer reden miteinander vom Heiligen Geist. Es ist ein Wissen darum, was der Geist bedeutet. Und was ist für ein Hunger in diesem jungen Elisa nach dem Heiligen Geist. Können Sie diesen Hunger verstehen? Manchmal packt er mit Hunger nach allen möglichen Dingen dieser Welt. Hat man es gesehen, dass es eine Schönheit der Welt genießt. Wenn es so trübe war, letzte Woche, da habe ich mir gedacht, mal drei Tage in Athen, Sonne, blauer Himmel von Hellas, wo ständig, wo am Meer das Weiße vorgewirkt, auf so einem Steinfels. Hunger packt eine Schönheit der Welt, wo das junge Menschen Hunger kriegen nach erotischen Abenteuern, nicht? Das sind ja alles noch gering, kennen Sie den Hunger nach dem Heiligen Geist. So, in der Preislage. Dass man erfüllt werden möchte mit dem Geist, der einem Jesus erkennen lernt, der einem Glauben heißt, der einem in die Gegenwart Gottes versetzt, der einem die eigene Natur überwinden lässt. Ah, Hunger nach Heiligen Geist. Ich finde es herrlich, diese beiden Männer da, diese Kerle, wie sie miteinander bei diesen Abschiedsgesprächen vom Geist Gottes reden, nicht? Nicht theoretisch, was das nun für ein Geist sei, nicht? Sondern sehr praktisch. Ach du Liebe, verzeiht, ist ja höchste Zeit, ich hab schon... Sehen Sie, wenn ich davon rede, reißt mich gerade mit.
Auf 108, den ersten Vers, und will von meinem Jesus reden.